Was ist los mit unserer Gesellschaft? Also ich darf euch am Anfang gleich schon, ich will nicht sagen enttäuschen, aber natürlich gehe ich nicht auf tagespolitische Ereignisse ein. Was da gerade jetzt also in der Türkei passiert ist oder in Nizza und so weiter, so schrecklich das ist. Aber das Prinzip, was dahinter steht, wollen wir schon auch heute Abend einfach auch beleuchten. Nun, es war einmal eine Zeit, die liegt vielleicht ein paar tausend Jahre zurück. Da hat Gott das ganze Universum durch das Wort seiner Macht ins Dasein gerufen. Er hat alles geschaffen vor ein paar tausend Jahren. Und als er alles fertig hatte, schaut er über sein Werk und er fällt ein Urteil über sein Werk und sagt, siehe, alles ist wie? Sehr gut. Alles ist sehr gut. Ein paar tausend Jahre später lesen wir im Neuen Testament von dem Apostel Paulus in Gottes Wort eine andere Beurteilung über die Welt, wie sie aussieht. Und zwar über die Welt, in der Paulus gelebt hat, dieses römische Weltreich. Und da könnte man auch eine Überschrift drüber schreiben. Zusammenfassend könnte man sagen, Paulus sagt hier an der Stelle im Wort Gottes, siehe, alles ist sehr schlecht. Und deswegen will ich diesen kurzen Abschnitt aus dem Römerbrief vorlesen. Kapitel 3, da heißt es, ab Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Soweit zunächst das Wort Gottes an dieser Stelle. Nun, das war eine Beschreibung des Apostel Paulus von der Gesellschaft damals im Römischen Reich. Aber das geht weit darüber hinaus, diese Beschreibung, denn der Apostel Paulus hat noch einmal eine ähnliche Beschreibung in seinem Brief an sein Glaubenskind Timotheus. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, da schreibt er von dem Zustand der Gesellschaft unmittelbar vor seiner Wiederkunft, also unmittelbar vor dem Ende. Und Christen sind davon überzeugt, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Da haben wir extra einen Sondervortrag eingefügt, am nächsten Sonntagvormittag. Der letzte Vortrag in diesem Saal ist ja am Abend um 19.30 Uhr wie gewohnt, aber am Vormittag um 11 Uhr haben wir einen Sondervortrag in der Gemeinde, die diese Veranstaltungswoche hier ausrichtet. Und die haben wir überschrieben, diesen Sondervortrag, Jesus Christus kommt wieder, bist du bereit? Da wollen wir über dieses Thema mehr nachdenken. Aber in seinem Brief an den Timotheus, in seinem zweiten Brief, gibt er eine ähnliche Beschreibung. Aber er fügt einen Satz hinzu, der uns aufhorchen lässt. Er fügt den Satz hinzu, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft daraus verleugnen. Also für die, die mit dem Wort Gottseligkeit nicht so viel anfangen können, weil das ja schon etwas altes Wort ist, könnte man auch sagen, die eine Form der Frömmigkeit haben, aber die Kraft, die dahinter stehen sollte, kennen die nicht. Und das zeigt uns, das geht voll in unser christliches Land hinein, in unsere sogenannte christliche oder vielleicht sollte man sagen nachchristliche Gesellschaft. Weil viele in unserer Gesellschaft, die haben eine beste Meinung von sich selbst. Aber die Realität sieht anders aus. Ja, zum Beispiel die Gesellschaft, die heute Abend hier im Saal ist. Ja, wenn ich euch so anschaue, ihr schaut alle ziemlich fromm aus der Wäsche. Aber Gott lässt sich nicht beeindrucken von eurem frommen Aussehen. Weil Gott schaut immer gleich dahinter, in das Herz, was er da sieht. Das kann ich nicht beurteilen und mir steht es auch nicht zu, das irgendwie auch zu bewerten. Aber der Herr kennt das. Also viele haben eine gute Meinung von sich, aber andere Menschen sehen sie anders. Seht mal, vor etwa 100 Jahren lebte ein schottischer Prediger mit Namen Alexander White. Der hatte ein sehr klares Verständnis der Verdorbenheit der menschlichen Seele, einschließlich seiner eigenen. Der war ganz nüchtern, hat er sich auch selbst betrachtet. Und eines Tages kam eine nette alte Dame nach dem Gottesdienst zu ihm und die sagte zu ihm: Dr. White, ich höre Sie so gerne predigen. Für mich sind Sie wirklich eine heilige Person. Da guckte der Alexander White sie sehr ernst an und er antwortete ihr: Madam, wenn Sie in meine Seele schauen könnten, dann würden Sie mir wegen dem, was Sie dort sehen, eine Ohrfeige geben. Und seine Meinung deckt sich auch, weil er wirklich sich nüchtern beurteilt hat, die deckt sich mit der Erfahrung von einem Schriftsteller, einem irischen Schriftsteller, Oscar Wilde, der einmal gesagt hat: Der schlimmste Rat, den du jemandem geben kannst, lautet: Sei ganz du selbst. Also wenn ich mal eine Pause mache zwischendurch, nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich muss die Pause machen, dass ihr einfach mal nachdenkt, was das heißt. Was er damit zum Ausdruck bringen will, dass wenn das, was in dir steckt, wenn das mal nach außen kommt, wirst du eine Menge Freunde verlieren, die das alles nicht wissen, was in deinem Herzen vor sich geht. Und Paulus selbst wusste auch, was in uns steckt. Deswegen lesen wir im Römerbrief Kapitel 7, das Gute, was ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und deswegen wollen wir einfach jetzt auf Gottes Wort hören, was Gott über uns sagt. Und Gottes Wort zeigt uns in diesem gelesenen Abschnitt aus dem Römerbrief Kapitel 3 die Diagnose Gottes über den Zustand unserer Gesellschaft. Und Diagnose, das erinnert uns natürlich an Arztbesuch. Und ein Arzt, der uns die Wahrheit sagt, der ist doch nicht grausam, oder? Weil, um die richtige Therapie zu finden, muss natürlich als erstes eine richtige Diagnose gestellt werden, oder? Aber unsere Gesellschaft will die Diagnose Gottes gar nicht hören. Obwohl die Symptome von dieser Krankheit, an der unsere Gesellschaft leidet, überall sichtbar sind. Da brauchen wir nur die Tageszeitung aufzuschlagen oder die Nachrichten im Radio oder Fernsehen zu hören. Und zwar meine ich das im weltlichen Bereich, da finden wir Jahr für Jahr einen Anstieg der Kriminalität, eine Verrohung der Umgangssprache, eine absolute, also ich will mal sagen, eine fürchterliche Entartung der sogenannten Unterhaltungsindustrie, ein Zusammenbruch der Moral, das ist nur auf dem weltlichen Bereich. Aber auf dem geistlichen oder kirchlichen Bereich, da finden wir auch die Symptome. Leere Kirchen, Rückgang bei Spenden, Rückgang bei der Bereitschaft unter Christen zu dienen, Rückgang von Bibelkenntnis bei den Durchschnittschristen. Aber all diese Dinge will man natürlich nicht wahrhaben und deswegen schönt man die Statistiken oder man senkt das Niveau, was dann so aussieht, dass man im weltlichen Bereich die Drogen legalisiert, dass man Hurerei erlaubt und dass man die Kriminalstatistik irgendwie verschiebt. Das habe ich mal vor einigen Jahren. Ab und zu gehe ich mal auf die Webseiten von dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, sitzen die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da stellte ich einmal irgendwann fest, dass tatsächlich die Anzahl der Strafverfahren pro Jahr niedriger geworden ist. Bis ich herausgefunden habe, die haben wegen der Überlastung der Gerichte, haben die vieles aus dem Strafrecht rüber verlegt ins Zivilrecht. Dadurch sind die einen runtergegangen, aber die anderen sind hochgegangen. Und im christlichen Bereich senkt man das geistliche Niveau in den Kirchen. Man darf nur ja nichts in den Kirchen sagen, was irgendeinen Besucher verschrecken könnte, dass er dann nicht mehr wiederkommt. Stattdessen richtet man in den Kirchen Diskos ein, man feiert in den Kirchen Oktoberfest oder bietet Yogakurse an. Man sucht im Grunde genommen nichts anderes als Pseudo-Antworten, um der wirklichen Antwort, die wir im Wort Gottes finden, aus dem Weg zu gehen. Und Gottes Wort zeigt uns in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben im Römerbrief, Kapitel 3, auf vier verschiedenen Ebenen unseren geistlichen Zustand in unserer Gesellschaft. Er nennt als erstes unser Denken. Er sagt, unser Denken ist verdorben. Da ist keiner, der verständig ist, haben wir gelesen in dem Vers 11. Und das, liebe Freunde, ist etwas, was mich immer schon extrem fasziniert hat. In meinem alten Beruf als Ingenieur bin ich viel rumgekommen und habe auch mit wirklich schlauen Leuten zu tun gehabt. Und da kam ich mir immer so klein vor, wenn da solche gebildeten Professoren mit mir geredet haben und so weiter. Die waren wirklich so schlau auf ihrem Fachgebiet, dass man einfach nur stramm stehen konnte. Aber sobald es um die geistlichen Dinge Gottes ging, waren die alle wie zugenagelt. Und das ist wirklich so frappierend. Wir Menschen haben einen genialen Erfindungsgeist auf der einen Seite, egal ob in der Weltraumforschung oder in der Computertechnologie, in der Medizin. Aber andererseits ist man unfähig, die Dinge Gottes zu erkennen, wie sie uns in der Bibel geoffenbart werden. Ich will nur als Beispiel nennen, da hält man lieber an einer Theorie fest, man nennt die Evolutionstheorie, anstatt an das Wort Gottes sich zu binden und zu sagen, ja, so wie Gottes Wort es uns beschreibt, dass Gott alles ins Dasein gerufen hat durch das Wort seiner Macht, hält man lieber an einem Märchen fest, und ich nenne es auch einfach ganz brutal, ein Märchen für Erwachsene. Ich könnte es auch lächerlich machen. Ich könnte auch sagen, meine Kinder im Kindergarten, die haben das Märchen vorgelesen bekommen. Kennt ihr das Märchen von dem Frosch? Und die Prinzessin, was hat die mit dem Frosch gemacht? Die hat ihn geküsst, stimmt's? Und was ist aus dem Frosch geworden? Ein wunderschöner Prinz, ja? Also unsere Kinder im Kindergarten, die haben dieses Märchen gehört, ja? Aber 15 bis 20 Jahre später an den Universitäten kriegen die Studenten beigebracht, das war kein Märchen. Aus dem Frosch ist wirklich ein Prinz geworden. Und da merken wir schon, das funktioniert vorne und hinten nicht. Evolution, die uns beibringen will, dass alles, was wir sehen, aus einer gigantischen Explosion entstanden ist. Gigantische Explosion. Da kann ich nur sagen, das hat mit Naturwissenschaft gar nichts mehr zu tun, weil Explosionen nie Ordnung erzeugen. Explosionen zerstören Ordnung. Das kann man immer wissenschaftlich sofort nachweisen. Und was wir im Universum sehen, das ist eine so gigantische Ordnung, dass man nur staunen kann. Da hat man 2004 diese Sonde Rosetta ins All geschossen. Ihr erinnert euch, vor 2 Jahren, 2014, kam die an bei einem Kometen und ist dann in den Umlauf, in den Orbit von diesem kleinen Kometen gegangen und hat dann so ein Landegerät runtergeschossen. Erinnert ihr euch an die Zeitungsausschnitten? Das haben die ausgerechnet, wie das, obwohl alles sich im Weltall bewegt, haben die ausgerechnet, welche Bahn diese Sonde nehmen muss, um da anzukommen nach 10 Jahren. Solche Ordnung ist im Universum. Und das soll durch eine Explosion entstanden sein? Wie soll das denn funktionieren? Also, unser Denken, wenn es um die Dinge Gottes geht, ist restlos verdorben. Paulus sagt aber noch mehr. Er sagt uns, unser Wille ist verdorben. Er sagt, da ist keiner, der Gott sucht. Na, das ist ja wirklich schon sehr überraschend. Das ist so komisch. An jeder Ecke gibt es irgendeine Kirche oder irgendeine Gemeinde oder irgendeine Religionsgemeinschaft. Wie kann Gott sagen, da ist keiner, der Gott sucht? Ja, ich glaube, dass das stimmt, was Gottes Wort sagt. Da ist keiner, der den Gott sucht, wie er sich uns in der Bibel vorstellt. Da ist keiner, der wirklich den wahren Gott sucht. Der Mensch ist schon sehr religiös, sogar sehr religiös. Aber er will sich seinen eigenen Gott basteln. Er merkt schon in seinem Herzen, dass ihm irgendetwas fehlt. Und er will schon irgendwie zurück zu Gott, aber nur zu seinen Bedingungen, weil sein Wohlfühlen immer im Vordergrund, immer im Mittelpunkt steht. Weil der Mensch von Natur aus einfach die Ahnung hat, da drüben ist etwas. Aber er möchte das zu seinen Bedingungen bekommen. Seht ihr, er will alles manipulieren, weil er weiß, was man braucht, um ein schönes Gefühl zu haben. Zum Beispiel bei der Anbetung. Man sagt ja, wenn ich die Bibel lese, dass Anbetung sicherlich zu den höchsten Beschäftigungen eines Christen zählt oder eines Menschen zählt, der eine persönliche Beziehung zu dem Schöpfer Gott hat. Oder ich denke an die Heilungsveranstaltungen, ja. Wenn ich in unserem Ort ein Plakat an der Laterne hängen sehe, wo eingeladen wird im Nachbarort zu einem Heilungsgottesdienst am Dienstag, den so-und-so-vielten um 20 Uhr in der und der Halle, ja, wo habe ich sowas schon mal in der Bibel gelesen, dass man mit dem Heiligen Geist einen Termin machen kann zum Heilen? Wo gibt's denn sowas? Und bei Anbetung? Leute, die vor 20 oder 30 Jahren oder vor 40 Jahren noch nicht einmal wussten, was Anbetung wirklich bedeutet, da explodieren die Anbetungsbands, da gibt's Anbetungsleiter, da gibt's Anbetungskurse, da gibt's Anbetungsseminare, da gibt's alles Mögliche. Und die Leute, wenn man sie fragt, was ist denn Anbetung? Haben keine Ahnung, was Anbetung bedeutet. Ich bin ziemlich sicher, dass hier im Saal auch sehr viele sind, die gar nicht wissen, was Anbetung bedeutet. Also eine gute Regel, wenn ihr irgendwie so ein biblisches Wort wie Anbetung zum Beispiel, wenn ihr rausfinden wollt, was für eine Bedeutung das hat. Eine der besten Regeln, die ich kenne, ist, nehmt euch eine Konkordanz und schaut mal nach, wo dieses Wort zum ersten Mal auftaucht. Weil in der Regel findet man da in dem Zusammenhang immer sehr viele Wahrheiten. Und wenn man das bei Anbetung tut, dann entdeckt man, wisst ihr, wo Anbetung zum ersten Mal auftaucht, wo Anbetung zum ersten Mal genannt wird? Wer weiß das? Das habe ich vermutet, Rudolf. Deswegen habe ich ganz bewusst auch nicht Rudolf gerufen, weil ich wusste, Rudolf weiß das. Ich sag's euch. Rudolf, erster. Danke. 1. Mose 22, da wird uns die Geschichte berichtet von Abraham, der von Gott den Auftrag bekam, seinen ersten einzig geborenen Sohn zu nehmen und ihn an einem Berg, den Gott ihm zeigen wird, ihm Gott zu opfern. Und dann ging Abraham mit Isaak, seinem Sohn, zu diesem Berg Moria. Und als er am Fuß des Berges angekommen war, sagt er zu seinem Diener, der mit ihm gekommen war, bleib du hier. Ich und der Knabe, also ich und Isaak, wir werden hinaufgehen, um anzubeten. Ja, Leute, der Abraham, der war zwar 80 Jahre alt, oder da war er schon 100 wahrscheinlich, ja. Aber der war nicht senil, der wusste, was er da oben tun soll. Und er nennt es, um oben auf dem Berge anzubeten. Das war kein schönes Gefühl für ihn, was man heute sieht bei sogenannten Lobpreisgottesdiensten, wo die Menge schwogt mit erhobenen Armen und ein kalter Schauer und eine Gänsehaut nach der anderen geht über den Rücken runter. Der hatte keine Gänsehaut wegen schönen Gefühl. Der wusste, wenn ich Isaak, meinen Sohn, weggebe, dann gebe ich mich selber weg. Weil Isaak ist alles, was ich habe. In ihm liegt mein ganzes Erbgut. Das heißt, Anbetung hat etwas zu tun mit Selbsthingabe. Also wir merken schon, wir versuchen alles auf dem geistlichen Bereich zu manipulieren. Da ist keiner, der Gott sucht, so wie er sich im Wort Gottes auch offenbart. Das Dritte, was wir von Paulus hier hören, ist, unser Reden ist auch verdorben, sagt er. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Und wir wissen alle, wie viel Schaden wir mit unserer Zunge anrichten können. Wir wissen es doch alle, oder? Weil wir alle davon betroffen sind. Heute werden Worte gebraucht, bedauerlicherweise auch in christlichen Gemeinden. Ich komme viel rum. Da höre ich von manchen Leuten Worte, für die hätte ich von meinem Vater, und der war damals noch nicht gläubig, da hätte ich mit 17 Jahren noch eine Ohrfeige gekriegt, wenn ich die in den Mund genommen hätte in seiner Gegenwart. Das wird heute normal in der Gemeinde erwähnt, weil das irgendwo in der Werbung auch zu hören war, von irgendwelchen Firmen und so weiter. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 15, der Herr Jesus sagt, was aber aus dem Munde herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Aber den meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute ist gar nichts mehr heilig. Da wird alles profanisiert. Und ich denke mir manchmal, was werden die sagen, wenn sie vor demjenigen im Gericht stehen, dessen Namen man so leichtfertig in den Mund genommen hat. Aber viertens, Paulus redet auch von unseren Wegen, die verdorben sind. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihrem Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Da brauche ich nur ein paar Stichworte zu nennen. Unterhaltungsindustrie oder Embryonalforschung oder Abtreibung. Das ist so furchtbar in unserer Gesellschaft und die Christen haben sich ja an das meiste schon gewöhnt. Da geht ja kaum ein Aufschrei durch die Gesellschaft in unserem Land, wenn ich davon lese, dass 120.000 Menschen getötet werden, weil sie im Mutterleib sich nicht wehren können. Das sind etwa 15 Kinder, wenn ich eine Stunde predige, haben in unserem Land 15 Kinder ihr Leben verloren. In dem Bauch ihrer Mütter. Oder vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da gab es so eine große Diskussion im Bundestag mit den Stammzellenforschung und so weiter, diese sogenannte Embryonalforschung. Ob man von Embryonen, ob man da Stammzellen entnehmen kann. Also ob man einen Embryo, das ist ein ungeborener Mensch, ob man den benutzen kann als Ersatzteillager. Erinnert ihr euch an die Diskussion? Auf dem Höhepunkt dieser Diskussion war die Frage gestellt worden, ist denn der Embryo, steht der denn unter dem Gesetz unter dem Grundgesetz, Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar? Und da habe ich mich schon gewundert, dass es da Parteien gab, die sonst immer ganz für die Abtreibung waren, sofort, ohne irgendwelche Einschränkungen, dass die plötzlich sagten, ja, der Embryo steht auch unter dem Schutz des Paragraphen 1 im Grundgesetz. Und dann hörte ich war gerade auf einer Reise irgendwo in einen Dienst, da hörte ich im Radio ein Interview mit einer Politikerin, eine Frau. Und ich nenne bewusst den Namen nicht, aber ich habe es mir nur direkt notiert, weil ich einfach das nicht für möglich gehalten habe. Da ging es in dem Interview genau über diese Frage, steht der Embryo unter dem Grundgesetz Paragraph 1? Und da sagte diese Politikerin, wenn es uns gelingt, den Embryo aus dem Schutz des Paragraphen 1 herauszunehmen, dann können wir ihn bedenkenlos verarbeiten. Genau diese Worte. Das ist unsere Gesellschaft. Das ist das Denken unserer Gesellschaft. Oder wenn ich an den Frieden denke, den Weg des Friedens haben Sie nie erkannt. Wie viele Friedensverträge gab es? Wie viele Friedensorganisationen? Wie viel Geld wurde ausgegeben, um Frieden zu schaffen in der Welt? Und wir wissen alle, was dabei herauskommt, dass der Frieden dieser Welt nie mehr ist als eine Pause, um die Gewehre neu zu laden. Und dann als fünftes nennt uns Paulus in Gottes Wort, er nennt uns die Ursache unseres Dilemmas. Und die Ursache heißt, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist die Ursache des Dilemmas, in dem wir in unserer Gesellschaft leben. Wisst ihr, unser Land wurde einmal auf christlicher Grundlage, wurde auf christlichen Moralvorstellungen aufgebaut. Da wurde Gott respektiert und geachtet. Nein, die Leute waren nicht wiedergeboren. Aber vor 200 Jahren, wenn da ein Räuber in die Kirche lief und den Opferstock geklaut hatte und mit dem Opferstock unterm Arm aus der Kirche rausgelaufen ist, der hat nach oben geguckt, weil er wusste, da ein Herrgott da oben ist, der ihn sieht. Aber das hat man alles vergessen. Daran denkt man gar nicht mehr. Heute singen Sänger im Fernsehen oder im Radio blasphemische Dinge gegen Gott. Und Komiker machen Witze über Gott, dass einen die Schamröte ins Gesicht treibt. Und in den Medien werden Gottes Normen mit Füßen getreten. Da sitzen Christen und ich sage auch ganz sicherlich auch wiedergeborene Christen. Und du kannst dein Leben selber prüfen. Die sitzen am Samstagabend in ihrer Wohnstube, haben den Fernseher an, weil sie eine schwere Woche hinter sich hatten, auf der Arbeit und so weiter, und die Füße am Tisch und Salzstangen daneben, ein paar Nüsse und ein Gläschen Wein in der Hand und schauen sich irgendeinen Film an. Und in der Regel gibt es in unserem Fernsehprogramm keine Filme, ich rede nicht von Pornografie, sondern ich rede von den normalen Da gibt es keine Filme, in denen nicht Menschen miteinander schlafen, ohne verheiratet zu sein. Das ist, weil es einfach normal ist. Und wir nennen das noch Unterhaltung. Wir nennen das sogar Unterhaltung. Und am nächsten Morgen sitzen wir in unseren Gemeinden und nehmen vielleicht am Abendmahl teil. Und haben noch nicht einmal den Gedanken in unseren Köpfen, noch weniger in unseren Herzen, was der Apostel Paulus meint, wenn er an die Korinther schreibt, im 2. Korinther 7, lasst uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Was ist denn damit gemeint? Haben wir es nicht alle nötig? Und ich rede jetzt mal zu den Christen. Und ich glaube, dass wie bei jeder Evangelisation, auch heute Abend, die meisten, die vor mir sitzen, alles solche sind, die von sich sagen, sie sind echte Christen. Haben wir schon mal drüber nachgedacht, was das bedeutet? Reinigung von der Befleckung des Fleisches und des Geistes? Wir haben uns an vieles gewöhnt in unserer Gesellschaft. Wir haben keine Furcht Gottes mehr. Auch die Christen nicht mehr. Unsere Gesellschaft, einschließlich vieler Christen, haben ein völlig falsches Gottesbild. Wir fürchten Gott nicht mehr. Und das ist es, was heute mit uns im Argen liegt. Wir haben uns von Gott losgelöst. Wir sind Gott losgeworden. Ich kann die beiden Worte auch zusammenfügen, aber das hören die Leute nicht so gerne. Wir sind gottlos geworden. Wir sind gottlos geworden. Aber wenn das passiert, wenn ein Volk gottlos wird, dann tritt das ein, was der französische Philosoph Saint-Exupéry schon vor 80 Jahren gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ein Volk gottlos wird, dann sind Regierungen ratlos, Politiker charakterlos, Beratungen ergebnislos, Schulden zahllos, Lügen grenzenlos, Sitten zügellos, Ehen bindungslos, Mode schamlos und die Aussichten hoffnungslos. Na, ich meine, das hat er vor 80 Jahren geschrieben. Ich glaube, das könnte morgen in dem Feuilleton in unserer Tageszeitung stehen, als Beschreibung unserer Gesellschaft. Gott spielt keine Rolle mehr in unserer Gesellschaft, und wenn in den Kirchen irgendwo einmal etwas von Gottesfurcht geredet wird, dann wird das, was die Bibel zur Gottesfurcht sagt, das wird verwässert oder es wird relativiert. Weil man uns immer beigebracht hat, dass Gott Liebe ist und dass Gott Frieden schafft und dass Gott immer nur da ist und wartet, dass du nach Hause kommst. Und ich muss euch was sagen. Genau das stimmt auch. Genau das stimmt auch. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Es ist nur die eine Seite der Medaille, weil Gott sagt nämlich auch, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, und er sagt auch, dass es furchtbar ist, in seine Hände zu fallen. Und deswegen sagt Gottes Wort an mehreren Stellen, dass es einen Ursprung für die Weisheit gibt. Was ist denn der Ursprung für die Weisheit? Die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist der Anfang von Weisheit. Seht mal, nehmen wir zum Beispiel mal Feuer, ja? Feuer ist absolut faszinierend, ja? Feuer hat Kraft, ist lebensnotwendig, hat herrliche Farben, ist gemütlich. Also wir halten uns auch gerne im Feuer auf, und alle Menschen lieben eigentlich das Feuer. Wenn die Mama einen Kuchen backt zum Geburtstag, hat da Kerzen drauf, dann kloppen sich die Kinder: Mama, lass mich die Kerzen anstecken, weil wir alle mal gerne mit dem Zündholz, mit dem Feuer spielen, weil das einfach schön ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber gleichzeitig ist Feuer auch gefährlich und außerordentlich zerstörerisch. Und Gott vergleicht sich selbst in der Bibel auch mit Feuer. Das heißt, auf der einen Seite ist Gott wunderbar. Er ist warm, man fühlt sich bei ihm wohl und wir brauchen ihn auch zum Leben. Aber auf der anderen Seite ist Gott auch zu fürchten. Und das haben die meisten, leider auch Christen, ausgeblendet. Wusstet ihr eigentlich, dass Unglücke mit Feuer am häufigsten passieren, wenn Menschen sich an das Feuer gewöhnt haben und wenn sie vergessen haben, dass Feuer nicht nur schön und nützlich ist, sondern dass Feuer auch zu fürchten ist? Und das Gleiche gilt auch für unseren Gott. Unsere Gesellschaft hat vergessen, dass Gott auch zu fürchten ist. Aber ich will nicht nur bei der Gesellschaft stehen bleiben, ich will auch fragen, was ist mit dir? Hast du auch vergessen, dass Gott zu fürchten ist? Spielt Gott in deinem Leben eine Rolle? Und wenn ja, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? So die Rolle eines Buches, was du vielleicht an zwei Tagen in der Woche mal aus dem Regal nimmst, es mal ein bisschen nutzt und dann wieder zurückschiebst und dann wieder dein Leben führst? Ist das die Rolle, die Gott in deinem Leben spielt? Die Menschen in unserer Gesellschaft haben sich an den Segen Gottes gewöhnt. Unsere Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern, die fragten noch nach Gott. Und die waren noch dankbar für alle Dinge, die Gott ihnen geschenkt hat. Und die haben noch die Hände gefaltet, um Gott dafür zu danken. Aber das ist heute nicht mehr so. Heute ist man sich bestenfalls selber dankbar. Man hat da schließlich selber dafür gearbeitet. Wenn es Dank abzustatten gibt, dann höchstens an mich selbst. Aber das, liebe Freunde, ist ein gewaltiger Irrtum. Wisst ihr, nur wenn etwas mal wirklich schief läuft im Leben, das ist schon erstaunlich, wenn mal richtig was schief läuft, so eine Katastrophe hereinbricht oder so, plötzlich erinnern sich die Leute doch wieder, dass es einen Gott gibt. Ist da erstaunlich, ne? Plötzlich erinnern sie sich da. Dann schreien die Leute ganz laut, warum lässt Gott das zu? Also scheinbar ist ihn doch irgendwo da hier oben drin hängen geblieben. Da muss doch irgendjemand sein, den man jetzt mal hervorzerren kann und den man anklagen kann, wenn es richtig wehtut. So wie damals bei den Tsunamis 2004. Erinnert euch vielleicht daran, Südostasien, 250.000 Menschen umgekommen. Da war ja eine beispiellose Hilfsbereitschaft auch in unserem Land. Wie viele Milliarden, Millionen da zusammengelegt worden sind. Da gaben ja viele Künstler sogenannte Benefizkonzerte, ja, wo die dann nur die halbe Gage bekommen haben, um ihre Kosten zu decken, und den Rest haben sie dann gespendet und so weiter. Und die wurden dann teilweise interviewt. Und ich erinnere mich noch daran, wie bei einem dieser Konzerte auch dieser Schlagersänger Udo Jürgens gesungen hatte. Und ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört, wie er hinterher interviewt wurde, was er denn zu dem Unglück da sagt, was seine Meinung ist. Und von diesem Mann habe ich also, solange ich ihn kenne aus den Schlagern, die er gesungen hat, habe ich nie den Eindruck gehabt, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Im Gegenteil, ich hatte immer den Eindruck, der hat mit Gott gar nichts am Hut. Aber die Antwort, was er davon hält, die war sehr interessant. Er sagte, da muss Gott sich aber was einfallen lassen, um uns das zu erklären, was da in Südostasien passiert ist, meinte er. Glaubt wirklich einer von euch, dass Gott uns etwas erklären muss? Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist eher so, wie wir es in der Bibel lesen, dass Gott uns Fragen stellen wird und dass wir auf 1000 Fragen nicht eine einzige Antwort wissen. Wir müssen Gott etwas erklären. Wir müssen Gott erklären, warum wir ohne ihn leben, obwohl er so viel für uns getan hat. Wir Menschen haben uns einfach daran gewöhnt, in seiner Nähe zu leben, und wir fingen an, mit dem Feuer zu spielen. Aber die Bibel warnt uns im Neuen Testament. Mir hat mal ein Theologieprofessor gesagt, ja, wir haben zwei Gottesbilder in der Bibel. Im Alten Testament den Bild des zornigen Gottes und im Neuen Testament das Bild des liebenden Gottes. Na, ich weiß nicht, wo der die Professur gemacht hat. Aber ich finde im Neuen Testament, im Hebräerbrief Kapitel 12, diesen Satz: Deshalb lasst uns Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Na, das ist doch schon eine deutliche Aussage. Wisst ihr, Furcht ist ein wichtiges Alarmsystem, das vor Gefahren warnt, Gnade Gottes zu reden, aber nur sehr, sehr selten redet jemand von Gottes vollkommener Heiligkeit und von seiner Gerechtigkeit. Aber genau wegen dieser Heiligkeit Gottes wird keiner von uns mit seinen Sünden durchkommen. Keiner. Und seien sie in ihren Augen noch so gering, du kommst damit nicht durch. Weil Gottes Wort sagt über Gott, über seine Heiligkeit Folgendes im Habakuk 1, du Gott hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und deswegen, weil wir alle wirklich Sünder sind, sind wir alle schuldig vor Gott. Und die Bibel hat einfach recht, wenn sie über uns sagt im Prediger 7, kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Auch keiner von euch. Egal, wie fromm ihr aus der Wäsche guckt. Es reicht nicht, um vor der Heiligkeit Gottes zu bestehen. Deswegen werden wir, weil Gott vollkommen heilig und vollkommen gerecht ist, wegen unserer Sünden vor ihm im Gericht stehen. Er kann nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg für ihn. Er muss uns für diese Sünden bestrafen, richten. Und dieses Gericht Gottes wird kommen, ob du daran glaubst oder nicht. Aber wenn du erstmal von dieser Bühne hier auf der Erde abgetreten bist und gestorben bist, dann kannst du an dem Ausgang dieses Gerichtes gar nichts mehr ändern. Leute, ich hoffe, ihr merkt, wie ernst das ist. Das ist wirklich ernst. Das ist kein Zeitvertreib, was wir hier machen. Aber dann wird es zu spät sein für dich, umzukehren, um irgendetwas in deinem Leben zu korrigieren. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen vergiss bitte nicht, was die Bibel über dieses Gericht sagt. Hebräer 9, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Keine zweite Chance nach dem Tod. Aber die frohe Botschaft, und ich bin ja dankbar, dass ich nicht nur über diese Dinge, über die Furcht Gottes rede, sondern ich darf die frohe Botschaft auch weitergeben. Die frohe Botschaft Gottes heißt, Gott liebt dich, obwohl du ein Sünder bist. Und er will dich retten, damit du für alle Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit sein kannst. Das ist Gottes Wunsch. Das ist Gottes Plan. Und obendrein will er dir auch schon hier auf der Erde ein erfülltes Leben schenken. Und dieses erfüllte Leben, was er schenken will, ich sage einfach mal als Zugabe hier, das ist unabhängig von den äußeren Umständen. Deswegen kann auch ein ganz äußerlich armes Leben von innen heraus voller Frieden sein und einen Reichtum besitzen, den Millionäre nicht kennen. Und dafür, um das zu erreichen, hat Gott einen Plan gefasst. Und dieser Plan, den Gott gefasst hat, um das zu erreichen, dafür hat er einen hohen Preis bezahlt. Das hat ihm das Liebste gekostet, was er hatte, nämlich seinen Sohn. Und ich will dir kurz erklären, was Gottes Plan mit uns Menschen war und was dann passiert ist, was dann zu diesem Zustand unserer Gesellschaft geführt hat. Gott hat uns Menschen, Adam und Eva, unsere Ureltern, und wenn du jetzt hier sitzt, das nur nebenbei eingeflochten, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, jetzt kommt er mit diesem Märchen von Adam und Eva an. Wenn du denkst, das wäre ein Märchen, das wäre irgendwie nur ein Mythos oder irgendwie so eine Beispielsgeschichte, die Gott uns in der Bibel erzählt hat, dann musst du auch so mutig sein und sagen, dass Jesus Christus ein Märchenerzähler war. Weil Jesus Christus hat oft von Adam und Eva geredet und immer wenn er davon geredet hat, von den beiden, hat er von ihnen geredet als historisch real existierende Persönlichkeiten. Also unsere Eltern, Adam und Eva, hat Gott mit einem bestimmten Zweck, mit einem bestimmten Ziel erschaffen. Und wir lesen davon in der Bibel. Im ersten Buch Mose Kapitel 1, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Also Gott hat uns geschaffen, um mit uns eine persönliche Beziehung zu haben, um uns zu lieben. Das war Gottes Ziel, warum er uns geschaffen hat, uns Menschen. Er wollte jemand haben, dem er seine Liebe schenken kann. Das ist der Grund unserer Existenz. Aber um zu lieben und um Liebe zu empfangen, bedarf es, wisst ihr, was dazu nötig ist? Freiheit. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Und Gott hat uns diese Freiheit geschenkt. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Adam und Eva, in Freiheit entscheiden zu können. Wisst ihr, wenn ich euch eine Puppe zeige, es gibt so Puppen, die haben einen Knopf am Rücken. Wenn ich da drauf drücke, dann sagt die Puppe, ich liebe dich. Habt ihr schon mal gesehen sowas, ja? Also ich sage euch, wenn ich so eine Puppe meiner Enkeltochter gebe oder Urenkel, die sind da ganz aus dem Häuschen von, ja, die drücken so oft auf den Knopf, bis die Batterie alle ist. Aber wenn ich dir diese Puppe vor der Nase halte und drücke hinten drauf und die Puppe sagt zu dir, Herbert, ich liebe dich, bedeutet dir das was? Nicht so viel, ne? Obwohl, liebe Freunde, es ist schon wichtig, dass wir das kapieren. Obwohl die Worte, ich liebe dich, zu den schönsten Worten in der menschlichen Sprache gehören, oder? Aber es bedeutet dir deswegen nichts, weil du möchtest diese schönen Worte nur von jemandem hören, der sich frei entschieden hat, sie dir zu sagen. Stimmt's? Und deswegen hat Gott uns Menschen so gemacht, dass wir die Freiheit haben, auf diese Liebe, die er uns gibt, zu reagieren. Und bedauerlicherweise haben unsere Ureltern haben falsch reagiert. Sie haben sich falsch entschieden. Sie haben sich entschieden, Gott den Rücken zuzuwenden. Und sie sind dadurch in Sünde gefallen. Sie haben ihr eigentliches Ziel verfehlt. Das ist eigentlich die ursprüngliche Bedeutung von Sünde. Zielverfehlung. Die Menschen haben Gott den Rücken zugewandt und wurden von Gott durch diese Sünde getrennt. Und es ist diese Sünde, liebe Freunde, die wie eine Mauer zwischen uns und Gott steht. Und die Bibel redet davon ganz sachlich, gar nicht irgendwie mystisch, sondern ganz nüchtern und sachlich lesen wir im Propheten Jesaja Kapitel 59, eure Sünden sind es, die eine Mauer gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und das gilt für jeden von uns und jeder von uns muss auch die Konsequenzen tragen, nämlich dass wir von Gott getrennt sind durch diese Mauer der Sünde. Und die Bibel sagt uns auch, was die Bezahlung für die Sünde ist. Die Bibel sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Also die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und damit meint die Bibel nicht das, was wir auf dem Friedhof erleben, wenn wir jemanden in die Erde betten. Das ist das Sichtbare. Das macht uns schon Mühe, wenn wir da auf Wiedersehen sagen, zum letzten Mal. Ja? Was dahinter steht, das ist viel schlimmer. Dahinter steht unsichtbar, Tod bedeutet Trennung von der Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist Gott, der Schöpfer. Das heißt, dieses Problem Sünde, was in deinem Leben ist und in meinem Leben ist, das muss gelöst werden, bevor du hier abtrittst. Weil wenn du hier abtrittst und das Problem Sünde in deinem Leben ist nicht gelöst, dann wird diese Trennung von der Quelle des Lebens, die Trennung von Gott, die wird festgeschrieben für ewig, Leute. Ich würde mich nicht trauen, mir das auszudenken, um es euch zu sagen. Weil es so tragisch ist, wenn Leute hier sitzen und nach Hause gehen und wissen, dass sie nicht versöhnt sind mit Gott und dann heute Nacht sterben. Du kannst Gott keinen Vorwurf machen. Du kannst Gott nicht sagen, warum hast du das zugelassen. Dann wird Gott mindestens dich an diesen Abend erinnern, wo er versucht hat, dich zu gewinnen, damit dir die Augen geöffnet werden und du umkehrst zu ihm. Nein, nicht Mitglied wirst irgendwo. Dafür wäre ich nicht nach Ludwigsburg gekommen. Nein, ich mache keine Werbung für einen Verein, für eine Gemeinde oder irgendetwas dergleichen. Ich mache Werbung. Du brauchst eine Beziehung zu dem Sohn Gottes, zu dem Herrn Jesus. Das ist das Einzige, was dich retten kann. Dieser Tod ist die Bezahlung für unsere Sünden. Und ich sage euch, genau deswegen ist der Herr Jesus auf die Welt gekommen, weil wir gar nichts machen können, um unsere Sünden loszuwerden, die uns von Gott trennen. Egal wie viel Geld du in den Klingelbeutel steckst, kannst du vergessen. Vergiss es. Gib's aus. Gib's an die Armen weiter. Keine Summe der Welt, kein anständiges Leben, keine guten Taten. Ich habe als Pfadfinder, als Junge, Omas über die Straße geholfen, weil ich immer gute Taten bringen wollte. Ja, egal wie viel Omas ich rübergebracht habe. Keine von diesen guten Taten hat auch nur eine einzige Sünde aus meinem Leben getilgt. Deswegen kam der Herr Jesus. Und er hat an meiner Stelle diese Strafe bezahlt, am Kreuz. Deswegen schreit er laut am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war er abgeschnitten von der Quelle des Lebens, getrennt von der Quelle des Lebens. Er ist am Kreuz für uns gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihm sein Leben anvertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Deswegen fährt die Bibel diesen Satz auch fort und sie sagt, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Gnadengabe heißt Geschenk, unverdientes Geschenk Gottes. Das will Gott dir machen, ein unverdientes Geschenk Gottes. Und durch das Kreuz, liebe Freunde, hat der Herr Jesus einen Zugang zu dem großen Gott geschaffen. Gott hat also einen Weg geschaffen, dass wir doch noch zu dem ursprünglichen Ziel kommen können, nämlich Gemeinschaft zu haben mit dem großen Gott durch das, was der Herr Jesus, der Heiland der Welt, am Kreuz vollbracht hat. Nun, ich kann dir sagen, du wirst nirgendwo ein besseres Angebot finden als das, was unser Heiland dir heute Abend macht. Wir haben uns gefragt, was ist los mit unserer Gesellschaft? Und ich kann dir eine ganz nüchterne, eine sehr deprimierende Antwort geben. Unsere Gesellschaft ist nicht zu retten. Aber der Einzelne, ja, du bist zu retten. Und Gott hat alles investiert, um das zu erreichen. Er kann gar nicht mehr machen, er kann gar nicht mehr geben, um dir zu zeigen, wie wertvoll du in seinen Augen bist. Deswegen lesen wir in der Bibel, in Gottes Wort, im Johannes 3, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und deswegen will ich dich am Ende dieser Stunde fragen, willst du ihm nicht dein Leben anvertrauen? Nein, nicht glauben im Sinne von für wahr halten. Dieses Wort Glauben in der Bibel hat nur damit zu tun, mit Anvertrauen. Willst du ihm dein Leben anvertrauen? Wenn du das willst, dann kannst du das heute Abend tun, indem du das ihm sagst, im Gebet. Und wenn du nicht weißt, wie man betet, dann bleibe zurück. Ich bin hier, ich möchte gerne mit dir reden, möchte dir helfen, diesen Schritt zum Herrn Jesus zu wagen. Meine Frau ist auch hier, die gerne mit Frauen redet, weil ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn eine Frau mit einer Frau redet. Wenn du möchtest, dass du heute dein Leben mit dem Herrn Jesus in Ordnung bringst, dass er dir deine Schuld und deine Sünden, die dich von Gott trennen, dass sie beseitigt werden, dann mach das heute, weil Gott dir nur die Verfügungsgewalt über das Heute schenkt. Ich bitte dich in seinem Namen, dass du dieses Angebot, was er dir gibt, nicht ausschlägst. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du auf diese Welt gekommen bist. Trotz diesem Elend. O Herr, es wird uns schlecht, wenn wir den Zustand dieser Gesellschaft sehen. Wie viel Korruption, wie viel Gewalttaten, wie viel schreckliche Dinge, Herr. Und wir brauchen gar nicht so weit zu schauen, Herr. Wir brauchen gar nicht nach Syrien zu schauen. Es genügt, in unser eigenes Herz zu schauen, Herr, und wir sehen Abgründe. Und alles das kennst du. Du weißt, wie es in uns aussieht. Und du kennst auch jedes Herz von jedem, der heute Abend hier ist. Und ich bitte dich, lieber Heiland, klopfe doch an all die Herzen,
die dir noch fernstehen, ob da nicht jemand ist, der heute sein Herz, sein Leben für dich öffnet, dass du einziehen kannst, dass du neues Leben schenken kannst, dass du vergeben kannst. Lieber Heiland, klopfe an. Ich bete auch für die, Herr, die schon einmal bei dir waren, aber in deren Leben vielleicht Dinge eingezogen sind, die ihnen den Blick auf dich versperren. Klopfe auch bei ihnen an, ob da nicht heute die Gelegenheit ist, neu anzufangen, das Leben noch einmal neu dir hinzulegen, dir zu weihen, dass du die Herrschaft übernehmen kannst. Danke, lieber Heiland, dass du reich bist für jeden. Darüber erhebe ich deinen wunderbaren Namen, weil nur in deinem Namen diese Rettung möglich ist. Amen.